Viele HR-Teams kämpfen noch mit endlosen Routinen, Urlaubsanträge, Abwesenheiten, Freigaben. Dabei geht's heute auch anders. Mit dem HR-Autopiloten automatisierst du deine HR-Prozesse ganz ohne IT-Kenntnisse. Einfach Workflows bauen per Drag and Drop. Und bis zu 99% der manuellen Aufgaben verschwinden. Und du lenkst endlich deinen Fokus auf die wirklich wichtigen Themen im Arbeitsleben. Schau dir in 20 Minuten live an, wie ein Workflow entsteht. hr-autopilot.de/demo. HR Autopilot. Deine HR-Systeme sprechen eine Sprache. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin nicht nur Experte für Personalmanagement und Führung, sondern auch der HR-Architekt. Ein Physiker mit Promotion, der nach der Unternehmensberatung das Feld Lernen für sich entdeckt hat. Seit fast 2 Jahrzehnten gestaltet er Learning in globalen Konzernen, von Leadership Development über Digitalisierung bis hin zu großen Expertinnenprogrammen. Sein Antrieb: Lernen so gestalten, dass Geschäft und Mitarbeitende gleichermaßen profitieren und dabei jede Innovation nutzen, die die Lernwelt zu bieten hat. Herzlich willkommen im Ja klar Podcast, Jörn Barth. Moin Jörn, ich grüße dich im Ja klar Podcast. Sag doch ganz schnell zu Beginn unserer Episode, wann hast du das letzte Mal etwas richtig Neues gelernt und was war das?
Ja, hallo Stefan, freue mich, dass ich da bin. Ich habe vor ein paar Wochen jonglieren gelernt. Ich wollte das immer können, das ist immer ein privates Beispiel. Ich wollte das immer können, meine Tochter hat das mal gelernt und ich habe einfach YouTube-Videos geschaut und das hat ein bisschen gedauert, bis ich das YouTube-Video fand, was dann irgendwie für mich gut geholfen hat. Aber dann ist es ja einiges. Ne? Man muss irgendwie werfen lernen, man muss fangen lernen, ohne hinzuschauen, man muss koordinieren, man muss so in so einem Flow sein, man muss sich konzentrieren. Und jetzt kann ich's. Also jetzt ist es irgendwie nicht souverän, aber es geht. Und das war für mich mal so ein Beispiel, wie man so einen neuen Skill wirklich einfach online sich drauf tun kann.
Ich habe jetzt mit vielem gerechnet, Jörn, aber nicht damit, dass du jonglieren gelernt hast. Hatte das eine bestimmte Intention oder tatsächlich einfach nur, weil es die Tochter auch gemacht hat, jetzt will ich das auch mir irgendwie beibringen?
Das hat mich umgetrieben und ich habe es nicht gekonnt. Das war mal peinlich. Ich war beim Firmen-Event, wo man das gelernt hat und einige konnten es und ich konnte es nicht und ich wollte es einfach können. Ich habe aber auch, wenn du jetzt so fragst, noch ein anderes Beispiel mehr aus dem Jobkontext. Und zwar habe ich ein Coaching gemacht bei so einem künstlichen Intelligenz-Coach. Also so ein AI-Coach. Und ich habe darüber viel geredet bei uns in der Firma, aber ich wollte es selber machen. Und das war total cool, weil ich war brutal offen, muss ich sagen. Also ich habe wirklich die Hosen völlig runtergelassen mit von wegen Ängste, beruflich, privat, Chancen, Hoffnungen und so weiter. Und ich habe sauguten Input bekommen. Und das war super spannend. Wie gut kann der Input von so einer KI sein? Und wie sehr ist das ein neues Medium eigentlich, auch aus der Lernsicht? Weil das ist ja jetzt, ich konnte das machen, wann ich wollte. Aber ich bin ordentlich gechallenged worden, ich habe den Input bekommen und das ist einfach eine andere Art von Lernen, was ich früher nur mit einem Coach dann machen konnte, mache ich jetzt irgendwann, wann es mir passt. Das ist quasi wie so ein Selbststudium, aber interaktiv. Und das fand ich auch, da habe ich einfach ein neues Lernformat selbst kennengelernt, obwohl ich jetzt Lernen schon seit 20 Jahren mache. Und das war wahrscheinlich so eins von den Key-Learnings in der letzten Zeit.
Aber hast du nicht da schon eigentlich den Casus Knactus auch gleich zum Beginn der Episode schon rausgehauen? Du hast gesagt, dass du brutal offen dafür warst, für neue Lernformate. Ist das am Ende des Tages vielleicht nicht sogar der Schlüssel überhaupt, um sich neue Dinge anzueignen?
Ja, das ist so. Das ist so. Jetzt einerseits im Themenfeld Lernen bin ich so begeistert, weil Lernen immer die Innovationen, die auf dem Markt sind, irgendwie guckt, dass es die funktioniert. Also früher gab es dann die E-Learning schon auf einer DVD, die man in den Laptop reinschob und da guckte man, was geht eigentlich mit Lernen, mit Innovation. Und das finde ich immer so faszinierend. Alles, was irgendwo innovativ passiert, irgendjemand versucht sofort für Lernen anzuwenden. Und das liegt ja auch daran, dass Lernen einfach so universell ist. Ne? Das ist etwas, was man macht was, alle Menschen, alle Mitarbeitenden. Und dann ändert sich was. Und dann muss ich was anders machen. Und dann in dem Moment ist Lernen da. Und ich finde, dieses universelle Lernthema ist einfach so, so grandios wichtig. Und das ist in Unternehmen so wichtig. Ne? Wenn wir sprechen auch über HR hier. Ne? Welche Rolle hat dann HR? Und damit dieses universelle Lernen dann auch in einem Unternehmen passiert. Und manchmal, wenn du wenn du darüber, was ist Lernen und was ist Training? Also Training ist oft dieses Transaktionale. Ich manage ein Training, da kommt entweder Web-based Training oder ein Classroom-Training oder irgendwas. Das ist so das, was ich anfassen kann. Aber was ist, Lernen ist ja eigentlich viel mehr. Lernen ist das, was ich eigentlich jenseits auch von 70, 20, 10 einfach jederzeit mache, weil mein Körper einfach guckt, mein Geist guckt, was passiert da und wie reagiere ich drauf. Und wenn ich was neu mache, dann ist da Lernen dahinter. Und für mich ist die Frage, wie kann man eine Kultur in einem Unternehmen schaffen, dass das einfach gefördert wird und welche Rolle hat dann auch HR da drin, dass so etwas passiert, weil das wird ja gemerkt. Das wird dann gemerkt von den Businessleuten, das wird gemerkt von den Mitarbeitern, das wird vom Topmanagement gemerkt, wenn sowas passiert. Und da trägt Lernen einfach ganz, ganz stark dazu bei, dass man da zusammen dann erfolgreich ist.
Ja, Lernen ist Kulturfrage, ne? Lass mich nochmal einen Schritt zurückgehen. Haben wir dann in der Vergangenheit, weil du auch sagtest, dass du jetzt seit 20 Jahren auch in dem Umfeld unterwegs bin, was Corporate Learning angeht oder generell Lernen in Unternehmensumgebung, aber haben dann nicht viele Unternehmen in den letzten 20, 30 Jahren Lernen als Konzept, ich gehe jetzt auf formelles Lernen ein, Training hier, Seminar da von der Stange und so, haben wir da nicht komplett am Thema vorbei gelernt, mehr oder weniger?
Nein, weil viele Unternehmen haben wirklich jetzt in letzter Zeit Lernplattformen eingeführt, haben User-Generated Content, also die Mitarbeitenden motiviert, selbst Videos aufzunehmen. Es gibt viele tolle neue Möglichkeiten, die jetzt sehr schnell professionell umzusetzen, haben das auf Lernplattformen getan, haben Communities zusammengebaut, haben dort das Lernen deutlich näher an die Jobrealität eigentlich rangebracht. Ich hätte ja vor 20 Jahren noch gesagt, man arbeitet und dann geht man raus, fährt in ein Hotel und lernt dort. Dann fährt man wieder zurück, dann ist meistens die Inbox voll mit E-Mails. Und wenn man die mal abgearbeitet hat, dann guckt man sich an, ach, was habe ich eigentlich gelernt, kann ich das anwenden? Natürlich nichts, das ist dann das übliche Beispiel. Es ist doch viel cooler, wenn man irgendwas dann integriert in den Job hat und man hat ein Thema, man möchte sich selber weiter oder hat irgendwie dort eine Herausforderung. Und dann guckt man sich einfach ein Video an. Und das guckt man sich fünfmal an. Also wenn ich darüber rede, wie kann ich meinen Redefluss verbessern, wie kann ich besser in Meetings eine Aufmerksamkeit habe. Und ich habe da ein Video von einem, der mir das zeigt. Ich kann das ja fünfmal angucken und ich kann ja jedes Meeting, ich habe ja endlos viele Meetings, immer wieder ausprobieren, ob das dann funktioniert. Das ist dieses iterative Lernen. Ich kann es sofort anwenden und da ist dann diese Stärke von diesem digitalen Lernen. Und wenn ich jemanden habe, der mir einen Tipp gibt, einen Kollege, und ich habe das aufgenommen und das ist für andere auch verfügbar, ist das ja ein großes Vorteil für das Unternehmen. Und diese Lernplattformen sind bei vielen Unternehmen eingeführt worden. Von daher deine Frage am Thema vorbei. Nein, wenn jetzt ein Unternehmen immer nur sagt, Lernen ist Präsenztraining, sozusagen das Sekretariat organisiert einen Termin, lädt die Teilnehmer ein und ruft bei einem Trainer an, dann ja. Weil ja, da sind wir so meilenweit drüber hinweg, was Lernen leisten kann.
Ja, ich glaube, das meinte ich auch eher, ne? Also ich kann mich noch durchaus an Situationen auch in meinem eigenen Arbeitsleben erinnern, wo ich auch die HR-Brille natürlich immer auf hatte und ich das Thema dann irgendwie zwangsläufig auch, ne, also so Talent Development als Schlagwort immer bei mir auch nicht nur unternehmensübergreifend oder kulturübergreifend hatte, sondern wirklich, wie viel muss auch investiert werden, weil am Ende des Tages ist es natürlich auch irgendwo eine Position in der Bilanz und wem geben wir was frei und wie machen wir das, war einfach irre überzogen, was wir da teilweise gemacht haben, ne? Weil es dann auch wirklich Lernformate und Plattformen gibt, die durchaus günstig sind. Ich habe da letztens erst wieder einen LinkedIn-Post zugelesen. Es sind so viele, auch von der Harvard Business School, überall her, ne, wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass der Content wirklich super, super gut kuratiert ist. Und das kostet eigentlich gar kein Geld. Aber die Mitarbeitenden haben auch selten Zeit dafür, ne? Deswegen ist es auch irgendwie, gerade schon gesagt, eine Kulturfrage. Ich glaube, wir sind da auch ganz schnell beim Thema Führung, ne? Was gebe ich meinen Teams auch an Zeit? Am Ende des Tages war es bei mir nie ein Budgetthema oder es war nie das Budgetthema, sondern es war dann immer, ja, aber Stefan, wann machen wir das denn jetzt noch? Das hast du ja gerade, Jörn, auch schon gebracht. Ich gehe auf ein Training, komme dann wieder, Inbox, E-Mail ist bumsvoll. Ich arbeite das alles ab, weil es Priorität hat. Und dann ist der Transfer in die Praxis, dann ist dann schon wieder passé.
Ja, und das ist jetzt genau der Punkt, ist also gerade das digitales Lernen, der Produktivitätsgewinn durch digitales Lernen ist einfach so enorm. Ne? Und zwar in diesem Surf-Study-Format, ich habe neulich ein Feedback bekommen, das war ein von der Stange Web-based Training für Selbstmanagement. Und bei uns in der Firma sind viele Leute sehr technisch ausgebildet und das Training haben 100 Leute gemacht und das Feedback war 4,9 von 5. für eine Zünderstange. Ja, weil die sagten, das hat uns nie jemand gegeben. Wie manage ich Overflow-Situationen? Wie gehe ich um im Stress? Was passiert mit meinem Gehirn, wenn ich in Stress gerate? Wie treffe ich Entscheidungen darunter? Haben die gesagt, das hat uns nie jemand gegeben. Und das war einfach eine Dreiviertelstunde. Was gibt es Effektiveres als das? Und das hat so gut wie nichts gekostet. Also, und das sind so die Möglichkeiten, wo die Leute die Zeit dann auch gerne investieren, weil eine Dreiviertelstunde und dann haben die wirklich einen Impact. Und ich glaube, das Lernen funktioniert immer dann, wenn es die Leute interessiert, warum mache ich das?
Ja.
Für mich. Wenn dann das Business denkt, oh, das ist ein wichtiges Thema, weil das hat fürs Geschäft einen positiven Aspekt. Und wenn es dann ins ein größeres Programm ist, muss es noch in die Linie von der Strategie von der Firma passen. Und manchmal ist, wenn man sowas jetzt managt, ist 50% von der Zeit, diesen Setup so hinzufinden, was ist genau das Thema, was allen drei Parteien, also Geschäft, Strategie, aber auch dem Einzelnen passt. Und dann wird das unglaublich effektiv. Wenn man das dann noch zusammenbringt mit den verschiedenen Formaten, und das ist ja die Kunst dann quasi von dem Learning und Development Manager, was mache ich digital Self-Study, was mache ich virtuell durch einen Trainer geführt, wann brauche ich das Netzwerken, dass Leute auch zusammenkommen und wann brauche ich das intensive Coaching, wann setze ich diese verschiedenen Instrumente ein, das ist ja wie so ein Werkzeugkasten. Ne? Da läuft der Learning und Development Mensch mit diesem Werkzeugkasten und sagt, in der Kultur hier bei uns in der Firma ist das so und so, da machen wir das lieber so, aber hier machen wir einen virtuellen Kickoff, dann machen die ein bisschen Self, dann treffen wir sich, dann machen wir das Coaching, bla bla, das ist ja dann genau das Ding. Aber wenn das Thema dann so fokussiert ist, dass das diesen drei Mitarbeiter-Business und quasi Strategie dann genügt, dann ist es super. Und das ist das eine. Und das andere, jetzt bezüglich dieser digitalen Lernplattformen, gibt es einfach mittlerweile einfach einen Zugriff, den man als Firma kaufen kann, auf jede Menge extrem guten Content plus den Content, der von den eigenen Mitarbeitenden generiert wird, und wenn man den clever verwaltet, hat man davon einen unglaublichen Schatz, den man sehr kostengünstig dann eben anbringen kann.
Lass uns nochmal auf diese Triangel, auf Geschäft, Strategie, Individuum zurückkommen. Das ist ja jetzt tatsächlich, also wenn du das so berichtest, das klingt schon sehr komplex, ne, weil das auch gewisse Stakeholder beinhaltet, die man durchaus dann auch managen muss, wohl wissend, dass man Menschen nicht managen kann, sondern eher Prozesse dahinter. Ne? Wie hast du das bei euch gemacht, wenn es mal wieder knifflig wurde oder so, dass es vielleicht eher dem Individuum genützt hat und weniger der Strategie oder dem Geschäft? Wie hast du das gebaut? Ich will so ein bisschen darauf hinaus, dass das in kleineren Organisationen nichts ist, wie generell HR, was man so nebenbei macht, ne? Weil dann heißt es, ja komm, also ein Seminar buchen, das kriege ich dann ja auch irgendwie noch hin. Das ist es ja bei weitem nicht, wenn wir es sehr, sehr ernst nehmen.
Das stimmt. Und manchmal dauert das einfach Zeit. Also meine Erfahrung ist, wenn ich jetzt zum Beispiel mal zwischen Geschäft und dem Individuum keinen Link finde, warum das Thema gemacht werden soll, dann müssen wir an der Stelle weiter diskutieren. Es bringt da nichts zu sagen, ja, wir rufen jetzt bei dem Trainingsprovider an, wir machen einfach. So dieses Just Do It, ja, dann habe ich ein Training gemacht, die Leute waren da, ich habe dann nachher den Post gemacht auf dem internen Social Network, wir hatten ein gutes Training, aber der Impact ist dann nicht unbedingt sichtbar und irgendwann merkt man es. Und dann lieber sehen, warum will das Geschäft das und was ist davon das Interesse von den Mitarbeitenden? Also was haben die persönlich davon? Warum sollten die denn hingehen? Weil was nicht geschehen soll, ist, dass man top-down irgendwie eine Strategie hat mit ganz vielen Buzzwords. Und dann sagt man einfach, wir bilden die Leute aus. Beispiel jetzt mal agiles Arbeiten. Und jemand ist einfach so ein Land unter und sieht gar nicht genau, wo brauche ich eigentlich agiles Arbeiten? Was ist denn da der Link? Dann geht man halt hin, weil man hingeschickt wird, aber der Anwendungsfall ist nicht da. Und dann lohnt es sich eher zu überlegen, warum ist das denn für das Unternehmen wichtig? Ist ein super wichtiges Thema, was ich gerade genannt habe, ne? Aber wie verlinke ich das denn mit der Arbeitsrealität von den Leuten? Und einfach nur jetzt ein Thema quasi von oben herabzuwerfen und zu sagen, das müssen Leute lernen, ist es meistens nicht. Und da hat Lernen auch so eine, also das Setup vom Lernen, eine katalytische Wirkung, weil die Diskussionen, die dann angeregt werden, zeigen oft nochmal ein Misalignment. Irgendetwas, was noch nicht ganz zu Ende diskutiert worden ist oder noch nicht fixiert worden ist. Und manchmal ändert sich dann eben auch so ein Setup. Und das ist eben die wichtige Funktion. Und all das verpasst man, wenn man zu schnell jetzt eben einfach nur ein Training bucht.
Tatsächlich bin ich total bei dir. Ansonsten stelle ich mich immer hin und sage einfach mal machen, ne? Aber in dem Fall einfach mal machen mit ein wenig Hirnschmalz, ne? Also es gibt dann ja durchaus auch die Mitarbeitenden, die sagen, oh, in dem Unternehmen habe ich das und das Weiterbildungsbudget. Es gibt ja Firmen, die sagen, mach damit, was du willst, ne? Das finde ich auch nicht wirklich gut, weil da natürlich ist das in gewisser Art und Weise ein Benefit. Und man kann auch dazu sagen, gewisse Leitplanken gehen, aber mach jetzt nicht unbedingt den Yogakurs oder so. Ich finde diese Verlinkung, und da würde ich gerne nochmal ein bisschen drauf eingehen, ich finde diese Verlinkung mit den Geschäftszielen und der Strategie, ist es etwas, wo ihr dann Mitarbeitende auch mit eingebunden habt? Also wie habt ihr quasi dieses Setup bei euch geschaffen?
Ja, wir haben uns immer vom Top-Management, Business-Management Leute sagen lassen, mit wem sollen wir zusammenarbeiten, um ein Lernthema zu kalibrieren, zu erarbeiten. Dann mit den Leuten zusammen Workshops machen. Das kann recht effektiv sein. Das sind nicht tageweise Workshops. Das können mittlerweile mit Miro-Boards, irgendwie Whiteboards, 2, 3 Sessions sein. Und die sagen einfach, was sie drängt. Man fragt dann einfach, was sind eure drängendsten Probleme? Was sind die Sachen? Was haltet ihr davon? Was sind da und so? Und das sammelt man. Und das nützt einem so unglaublich, weil man kann dann sagen, dass man hat wirklich mit Leuten gesprochen. Man hat diese Ziele mit drin. Das Programm kommt von euch. Es ist für euch. Damit hebelt man das aus. Sozusagen die Firmenleitung will, dass ihr das lernt und die Leute gehen brav hin, sondern das ist etwas, das ist ein Thema. Wir müssen uns als Firma dahin entwickeln. Ihr habt folgende Lernziele gesetzt und die sitzen wir da drin um, ist ein ganz anderes Thema für die Akzeptanz. Und ein weiterer Punkt, wenn man jetzt nicht, das klingt ja immer nach viel Arbeit, man kann ja, es hindert einen ja nicht, wenn man schon eine Lernplattform hat im Unternehmen, kann man ja sofort die wichtigen Sachen, wenn, zum Beispiel für, jetzt ich habe Agilität genannt, einfach als Web-based Training schon draufstellen und man kann es auch kommunizieren und sagen, das ist wichtig für uns, wer will, kann das machen. Also das ist ja so ein Hindernis. Wenn man jetzt aber denkt, ich möchte die Leute einladen in richtig intensivere Trainings, dann muss man das unbedingt berücksichtigen, was wir eben besprochen haben. Wie kann ich die Lernziele so resonieren lassen, dass die Leute sagen, die Zeit, die ich jetzt investiere, ist wirklich dann, ist wirklich wert.
Ja, ja. Du hast vorhin das 70-20-10 Thema nochmal aufgegriffen. Magst du uns da nochmal ein bisschen Kontext dazu geben, wie du das meinst und wie du aktuell auf, darauf schaust? Ja, genau.
Ich bin jetzt kein großer Fan von dem 70-20-10, weil ich denke, dass Lernen, also wie ich vorhin auch meinte, einfach ein universeller Prozess ist und das einfach immer überall eigentlich stattfindet. Das 10% mit dem formalen Lernen ist auch so ein bisschen, ich gehe aus der Arbeitsrealität raus in einen Seminarraum, dann lerne ich und dann komme ich wieder zurück. Das ist einfach definitiv nicht meine Vorstellung vom Lernen. Meine ja. Vorstellung ist viel eher, wie kann ich das Lernen so integrieren, dass es dann quasi in the flow of work, wird dann immer wieder gesagt, stattfindet. Das muss das Ziel sein. Und das passt jetzt nicht so ganz in das 70-20-10 rein, weil das in the flow of work ist eigentlich genau dieses 70. Und das ist das Ziel, wie bringt man das Lernen da rein? Das heißt, Lernen ist nicht nur die 10%, sondern Lernen sind die 100% als Katalysator für Wandel von Verhalten.
Wenn wir das Thema Lernumgebung nochmal schärfen wollen, wie arg siehst du die Rolle von Führung in diesem Kontext?
Stark. Stark, ich sehe das, also ich habe in Unternehmen unheimliche Breite gesehen von Führung für Lernen. Manche Manager sehen Lernen einfach als Tool und sagen, das ist ein wichtiges Tool, um meine Unternehmensziele und meine Businessziele zu erreichen. Und die wollen dieses Tool bedienen und fordern einfach und sagen, und das wollen sie. Und das finde ich total cool, weil dann ist man in der Diskussion, Lernen muss am Schluss dem Geschäft was bringen. Die finanzieren. Mhm. Es geht nicht darum, Leute glücklich zu machen, es geht darum, Business Impact zu haben. Und wenn ein fordernder Manager sagt, Lernen ist ein Tool, damit ich das mache, bin ich total, das ist eine Arbeitsumgebung. Das Gegenteil davon ist, wenn uralt School, so ungefähr, dann geht man zum Lernen, das ist meine Auszeit, das ist so ein bisschen ein Reward, den man bekommt, wenn man gut gearbeitet hat, dann verabrede ich einmal im Jahr dann einfach so ein Classroom-Training, dann fühlt er sich auch wohl mit ein bisschen Kaffeepause und so weiter, das ist dann Horror, weil da die Diskussion, das geht immer nirgendwo hin, genauso wie die Diskussion, die dann, also ich liebe Zusammenarbeit mit kaufmännischen Kollegen, wirklich, weil das ist ein ganz wichtiger Job. Manchmal ist die Frage aber, wo finde ich das in meinen Büchern? Ich investiere jetzt so und so viel Euro in ein Lernprogramm. Wie viel mehr Umsatz mache ich? Wo finde ich es in den Büchern? Einfach zu eng, weil man oft den Impact vom Lernen einfach irgendwo, also überall findet, aber jedenfalls nicht unbedingt in der Bilanz.
Ja, dieser Impact von Lernen, das ist halt manchmal auch etwas ziemlich Zeitversetztes, ne? Also das muss ja, das ist ja meistens gar nicht direkt transferierbar. Klar, wenn es jetzt irgendwie eine neue Gesetzesänderung gibt und die muss dann umgesetzt werden, das sehen wir dann schon, aber das sind dann ja auch sogenannte Muss- oder Compliance-Dinge, die ja umgesetzt werden müssen. Aber Compliance-Schulung hatte, also zumindest in meiner Welt, auch noch nie wirklich viel mit Lernen zu tun, ne? Sondern das ist dann wirklich etwas, wo die Checkbox gesetzt werden muss, dass man als Organisation auch sauber ist. Natürlich lernt man auch durchaus was Fachliches oder Inhaltliches, aber es hilft einem jetzt nicht unbedingt in der Rolle, in der man dann auch agiert.
Ist ein Beispiel für ein Training, was man einfach nur aus Unternehmensperspektive betrachtet und nicht aus der individuellen Perspektive. Deswegen macht es jeder einfach, weil er muss, aber nicht mit großer Begeisterung. Wobei es gibt gute Compliance-Trainings und so, wo man auch ja. Persönlich überraschenderweise was wirklich mitnimmt, aber das akzeptieren ja auch alle. Manchmal sind einfach Sachen da, die müssen einfach erledigt werden. Das geht jetzt nicht um persönliche Erfüllung dann dabei und dann ist es auch klar. Ne? Wenn man jetzt sieht, was kann der Beitrag sein von Mitarbeitenden für neue Businessmodelle in Digitalisierung, ne? Dann braucht man noch einen anderen Spirit von den Leuten, den man wecken muss. Und dann ist das, was wir vorhin besprochen haben, was kann ich dafür, wie kann ich die Leute besser mitnehmen? Wie können die selber auch mit ableiten, welche Lernziele für sie persönlich wichtig sind? Weil oft weiß es ja auch das Top-Management dann gar nicht, was ist es konkret, was wir tun müssten, damit neue digitale Businessmodelle in unserer Firma passieren. Das geht um Innovationskultur, das geht um Offenheit, aber die wissen es ja manchmal dann auch nicht genau, wie könnte die Belegschaft dazu motivieren, dass all die Ideen, die da sind, von den Leuten, die täglich mit dem Kunden in Kontakt sind und so weiter, denn eben hochgespielt werden. Und deswegen ist, wenn man dann so ein Lernprogramm hat, dann einfach durchaus eine wichtige Bedeutung darin, das Geschäft für die Zukunft zu formen.
Ja, absolut. Und ich glaube, diese Offenheit gegenüber solchen kulturellen Schwingungen, ne, dass auch Lernen integrativer Part des Arbeitslebens ist und dass man das nicht trennscharf voneinander macht und sagt, so, jetzt habe ich um 17 Uhr Feierabend und von 17 bis 18 Uhr lerne ich dann jetzt mal ein bisschen was. Wir haben ja auch verschiedene Lerntypen, ne? Also du wirst anders Dinge aufnehmen als ich, ne? Es gibt Menschen, die nutzen Podcasting wirklich als, weil sie einfach audiotechnisch sehr stark unterwegs sind und so dann das lernen. Andere sind wiederum kinästhetisch veranlagt. Das bedeutet, mit denen muss man das einfach mal gemacht haben, ne? Das heißt, Lernen hat ja auch so dermaßen unerschöpfliche Facetten, dass ich mir durchaus vorstellen kann, dass das ein täglicher Kampf in Anführungszeichen ist, da auch wirklich Geschäft, Strategie und Individuum glücklich zu machen. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, Jörn, geht es aber nicht immer darum, alle immer gleichzeitig glücklich zu machen.
Ja, das ist wie immer im Leben. Man kann nicht alle Leute glücklich machen. Ja. Und da muss man einen Kompromiss finden, auch von der Lernform her. Wobei ich immer glücklich bin, über Lernplattformen kann man viele verschiedene Medien zur Verfügung stellen, die Leute sich selber wählen. Ich bin manchmal so oldschool, ich lese einfach gerne auch einen Text und markiere mir was dran. Also so lerne ich halt, wobei ich die Videos mittlerweile auch sehr schätze, weil ich vor und zurück und dann einfach nachmachen kann. Also aber das wird nie eine Diskussion mit einem Kollegen, den ich zufällig mal im Flur getroffen habe, dann ersetzen, wo ich auf einmal urplötzlich unerwartet auf einmal total viel mitnehme, weil ich habe den zufällig getroffen und der erzählt mir was und dann diskutieren wir darüber und ich habe total was gelernt. Also deswegen ist es auch so dieses Ungeplante, was ich dann einfach sehr, sehr schätze. Aber die Kunst, wie gesagt, von dem Lernverantwortlichen, von dem Learning Manager, ist einfach quasi eine Breite von verschiedenen Formaten zusammenzustellen, um verschiedene Lerncharaktere abzuholen, was in die Kultur passen muss vom Unternehmen und was dann auf der anderen Seite so targeted ist, so zielgerichtet ist, dass es eben wirklich einen Business Impact hat. Und diese Mischung zwischen diesem kunterbunten Formatvielfalt von dieser, aber das auf den Punkt zu managen, dass das Geschäft das merkt, ist das, was mich immer wieder total fasziniert jetzt beim Thema Lernen.
Wie umfangreich ist das? Und TÜV Süd hat jetzt, das musste ich auch erst lernen, hat, glaube ich, an die 30.000 Mitarbeitende, ne? Global, galaktisch auch. Ich habe gerade eben noch irgendwie mit jemandem gesprochen, so nach dem Motto, nein, das sind nicht nur die, wo man sein Auto hinbringt, ne? Das ist dann durchaus mehr. Wie kriegt man das? Machst du das bei euch tatsächlich in deiner verantwortlichen Position alleine? Wie groß ist deine Abteilung? Also wie viele Menschen kümmern sich bei euch um das Thema Lernen, um es mal in Anführungszeichen zu setzen?
Es gibt bei uns, also du hast es richtig gesagt mit TÜV Süd, wir sind ja weltweit aufgestellt. Die Hälfte von den Leuten sind in Deutschland, die andere Hälfte weltweit verteilt. Und zum Beispiel diese Produktzertifizierung für Produkte, die aus China zu uns kommen, ne, die Industriedienstleistungen, die sieht man meistens gar nicht, wenn man sofort immer nur an den Autoservice quasi denkt. Wobei das ist auch ein wichtiges Geschäft, wenn man daran denkt, wie, was mache ich mit Elektroautos, mit der Batterie, wie zuverlässig ist die? Also das ist durchaus auch ein sehr dynamisches Geschäft, was da passiert. Und dann haben wir noch diese ganzen Management-Zertifizierungsgeschichten. Also es ist wirklich ein breites Thema. Und da kommt es auch nicht drauf an, dass man jetzt so ein zentrales Team hat, also das haben wir, sondern dass man ein Netzwerk hat von Leuten, die in den Regionen und in den Divisionen für Lernen daneben stehen. Und das sind einerseits Leute, die das technische Lernen dann managen, was total notwendig ist, weil bei uns müssen unsere Experten müssen zertifiziert sein, damit sie ihren Job machen können. Und diese Zertifizierung muss aktualisiert werden und das muss jemand managen.
Ja.
Und dann gibt es natürlich aus unserer HR-Sicht die Leadership, die Managementprogramme, aber auch die Weiterentwicklungsprogramme, die wir dann eben aufsetzen global mit den Kollegen. Und dann ist es eine besondere Freude, bei TÜV Süd haben wir noch eine Akademie, die extern Training verkauft und die sind natürlich auch intern da. Das heißt, wir haben drei verschiedene eigentlich Gruppen von Leuten, die sich um Lernen kümmern und es macht Spaß, das zu orchestrieren. Und das ist dann ist die Rolle, wie können die gut zusammenarbeiten, diese verschiedenen Parteien, damit dann für TÜV Süd in Summe was Wichtiges passiert. Und ein Thema, wo man das merkt, ist Expertenentwicklung. Also wir haben als eine von den wenigen Firmen, glaube ich, über 60% sind wirklich Experten. Das ist wirklich sehr besonders, weil wir so eine Organisation sind. Die werden nach den aktuellen Regularien ausgebildet. Aber was ist mit den ganzen Zukunftsthemen? Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Cybersecurity, Sustainability. Wir haben ein ganz großes Nachhaltigkeitsgeschäft. Da geht viel über die Regulierung hinaus. Und dieses, wie machen wir Experten zukunftsfähig? Das ist eins von unseren Riesenthemen, was wir jetzt auch mit so einem ganz großen, wir nennen das Future Expertise Development Programm angehen, bei dem 1500 Kollegen weltweit, das sind 10% von den aktiven Experten, die den Kunden wirklich jeden Tag sehen, in ein Weiterentwicklungsprogramm gehen, um Zukunftskompetenzen, und zwar nicht nur die technologischen Kompetenzen, sondern auch, was ist die Methodik dahinter, was sind die Interpersonal Skills, was sind die Personal Skills, was ist das Mindset dahinter, auf drei verschiedenen Leveln ausbilden. Und das Programm gibt es seit 2 Jahren und da haben wir eine ganz, ganz super Feedback, weil die Experten sagen, Mensch, das sind genau die Breite von den Themen, die wir jetzt begreifen müssen. Also das ist für die Retention sehr wichtig, aber wir nutzen es auch sehr für die Attraction, weil natürlich, wenn jemand jetzt ein angehender Ingenieur, vielleicht hat er verschiedene Angebote, der Jobmarkt ist da weiterhin sehr eng und sagt sich, wenn ich zu TÜV Süd gehe, kriege ich nicht nur meine Autorisierung, dass ich arbeiten kann, sondern ich habe auch noch die Zukunftskompetenzen, die mir offen stehen für diese spannenden Felder. Und da hat Lernen eben auch nochmal eine ganz andere Sicht, aber das habe ich nur erzählt, weil du fragtest, wer macht Lernen, dann ist es bei so einem Expertenprogramm natürlich die Frage, wer ist denn jetzt dafür verantwortlich? Ist jetzt HR verantwortlich für die Inhalte oder jemand anders? Und da kommt wieder das rein, was du vorhin gefragt hast, wer setzt eigentlich die Lernziele? Und für dieses Programm hat uns das Top-Management einfach super Seniore, erfolgreiche Experten genannt. Mit dem haben wir geworkshoppt, um zu sehen, was sind denn eigentlich die Zukunftskompetenzen, die wirklich zählen? Also, was sind das für Mindset? Was brauchen die für eine Aufgeschlossenheit, für ein kontinuierliches Lernen, für eine Kommunikationsfähigkeit? Welche Methodiken sind es die? Ich habe Agilität angesprochen, aber auch klassisches Projektmanagement. Ganz basic Geschichten, ne? Aber priorisiert. Ne? Was heißt eigentlich technisches Management? Das sind ja jetzt keine General Manager. Was ist für technisches Management wichtig? Wie innoviere ich in welchen Prozessschritten? Da haben wir mit der Strategieabteilung eng zusammengearbeitet. Und daraus kam dann dieses Lernprogramm. Und wir haben das auf 3 Leveln, weil da gibt es oft junge Kollegen, die einfach weiter wollen. Es gibt die Seniorenleute, die jetzt schon an einem gewissen Level sind, bei dem sie jetzt mal global eben Projekte leiten, die das haben. Und wir haben eine Gruppe von 30, 50 Experten, die einfach für unsere Themengebiete verantwortlich sind, die dort jetzt sehen müssen, was für Geschäftsmodelle haben wir in Zukunft. Und das wurde durch die Gruppe selber definiert und nicht durch HR. Ich glaube, wenn wir jetzt einfach das eingekauft hätten, hätten wir nicht einen Erfolg. Aber so könnten wir sagen, das ist von den TÜV-Süd-Experten für die TÜV-Süd-Experten und wir als HR haben den Prozess geleitet. Wir haben unsere Lernexpertise reingebracht. Wir haben quasi die Stakeholder orchestriert, aber wir haben es, muss ich ganz offen sagen, selber nicht genau verstanden, warum steht da jetzt Data Analytics ganz oben und was sind die Inhalte? Das ist nicht unser HR-Thema, aber wir sind sicher, dadurch, dass die Experten uns die Themen gegeben haben, ist es richtig und das Feedback zeigt das auch. Und das ist auch so einer von den lange Rede, aber letzter Punkt dabei. Punkten, wir als HR sollten uns trauen, Learning auch zu managen, jenseits von den Leadership-Programmen oder von den Interpersonal Skills. Das heißt, wir als HR haben die Verantwortung, das Lernthema so breit im Konzern zu vertreten oder in der Firma zu vertreten, dass auch Themen, die wir als HR nicht fachlich verstehen, dass die auch passieren. Und wie können wir sicherstellen, dass Lernen in einer effektiven Form passiert? Mit wem müssen wir zusammenarbeiten, dass wir das machen können? Da sehe ich noch ein großes Potenzial, was HR noch deutlich stärker eben nutzen kann, weil da können wir so viel. Wir haben den Zugriff, wir haben die Lernexpertise, wir müssen uns das da an der Stelle dann trauen.
Das war, Jörn, tatsächlich eine schöne Blaupause für meine Idee, dass HR als Enabler in der Organisation wirkt, ne? Und nichts anderes, also wirklich die Formate zur Verfügung stellen, die richtigen Menschen miteinander verbinden, dass die Formate, die inhaltlichen Themen so punktuell und so genau sind, dass die Leute einfach Bock drauf haben. Und du hast gerade eben in so einem Nebensatz auch schon wieder schön die Brücke zum Geschäft geschlagen, ne? Weil du zwei Themenfelder mit Retention und Attraction da reingebracht hast, was ja in der heutigen Zeit eine Lernumgebung durchaus auch ein Punkt sein kann für Mitarbeitende, die Organisation zu wechseln. Ne? Wenn man das dann hört, was bei euch so geht, das ist nicht einfach so, ja, guck dir mal im Katalog an und dann da und dann zwei, drei Sachen raussuchen und fertig. Das wollen die Leute nicht. Ne? Das ist dieses Phänomen der Individualisierung. Wir sind in Deutschland insbesondere nun mal eher eine individualistische Gesellschaft als eine kollektivistische. Jetzt hast du gesagt, ungefähr die Hälfte in Deutschland, die andere Hälfte auf der ganzen Welt verteilt. Und da können wir unsere Expertise, unsere kulturellen Punkte mit reinbringen als HR, dass diese Formate, die in Deutschland funktionieren, vielleicht woanders auf dem Planeten etwas anders aufgebaut werden müssen, um die Leute dort auch kulturell abzuholen. Deswegen dieses Learning as Enabler, ich glaube, das ist tatsächlich bei euch sehr gut aufgebaut. Also wirklich auch ohne das HR da jetzt manchmal, wusste ich manchmal auch nicht, was die Leute da machen. War mir auch total egal. Hauptsache, ich hatte etwas, wo ich die Leute enablen konnte. Und wo ich dann wusste, okay, das ist auch wirklich sehr gut investiert. Nicht nur die Zeit, die opportunen Kosten, sondern auch das, was ich in einen Trainer oder Trainerin dann investiert habe oder in eine Learning-Plattform.
Ja, das sehe ich auch so. Und dazu gehört natürlich auch, also dass HR die Sachen, die typischerweise HR auch macht, wie zum Beispiel ein exzellentes Leadership-Programm aufzusetzen, dass das auch geschehen muss. Also heißt nicht, ja, das soll man nicht lassen, das ist nicht wichtig. Also es ist eine totale Kunst, basierend auf den Werten von Unternehmen in der Zusammenarbeit mit dem Top-Management ein Programm so aufzusetzen, dass das wirklich dann resoniert mit der Firma. Also ich sage jetzt nicht, dass man jetzt nur noch die Enabling-Sachen machen und die anderen Sachen sind, das ist weiterhin ein Kernbestandteil. Ich sage nur, und man kann diese Enabling-Rolle sehr stark eben spielen. Und du hattest das den Link bezüglich Retention Attraction nochmal klar gemacht. Ich höre in letzter Zeit öfter den Satz, Lernen ist das neue Recruiting. Und wir haben den Fachkräftemangel weiterhin, auch wenn es ökonomisch manchmal ein bisschen hoch und runter geht, aber Fachkräftemangel ist da. Und wenn man jetzt einen Manager fragt, welche neuen Skills brauchst du, früher hätten die immer gesagt, ja, müssen Leute einstellen. Die Leute sind oft nicht da zum Einstellen oder man kriegt sie nicht, weil man eben jetzt nicht eine von den extrem super Top-Firmen ist, sondern wie kriegt man herausragende Experten für künstliche Intelligenz in der Firma? Das wird sehr schwierig, aber es gibt andere Beispiele jetzt mit wieder Digitalisierung. Wie kann ich das eben abbilden? Und manchmal, wenn man Leute nicht bekommt, ist Lernen das neue Recruiting, dann muss man eben in Lernen investieren. Und bei uns ist jetzt die Lage gut. In Deutschland ist die Automotive-Industrie da viel angespannter, wo wirklich dann ja in Summe große Re- und Upskilling-Programme laufen, weil man das eben sieht. Aber das ist eine Verantwortung und das sind oft dann nicht Themen, die nur HR-Themen sind, sondern das sind technische Themen, tiefe technische Themen. Aber wer macht das? Und da sehe ich, oft ist das Lernen dann so fragmentiert in der Verantwortung, weil wenn jetzt ein CEO schlaflose Nächte hat, weil er sieht neue Geschäftsmodelle, neue Kundenwünsche, wen ruft er am nächsten Morgen an? Ist das dann HR, weil er weiß, es muss sich was ändern? Ist es die interne Unternehmensberatung? Ist es die Strategieabteilung? Sind das seine Manager? Oft ist es dann die Frage, wer ist der Ansprechpartner, wenn es darum geht, jetzt auch inhaltlich ist mal ein Lernprogramm, eine Lernumgebung, eine Lernplattform zu konzipieren für einen Unternehmenswandel. Und da ist immer mein Ehrgeiz, dass wir HR so positionieren, dass die bei uns anrufen, weil wir dann sagen, ja, wir haben die Expertise, wie man sowas aufsetzt und wir managen die Stakeholder dann zusammen. Natürlich brauchst du immer von irgendwie hohen Management Councils eine Absicherung, aber das ist mein Ehrgeiz, dass dann diese Rolle durch Lernen innerhalb von HR dann eben gespiegelt wird.
Ja, den Ehrgeiz teilen wir, Jörn. Absolut. Du in etwas größeren Kontext, nicht in etwas kleineren, aber am Ende des Tages ist die Idee die gleiche. Sag uns zum Abschluss heute der Episode die eine Sache im Bereich Lernen, die ich morgen anders machen kann. Also wirklich, ich höre den Podcast an einem Abend vorm Schlafen gehen und am nächsten Morgen möchte ich was ändern. Was wäre das?
Also erstmal Lernen großartig finden. Also das ist, also Lernen ist super und macht total viel Spaß. Und dann selber lernen. Jetzt habe ich schon zwei Sachen gesagt. Selber lernen.
Macht nichts.
Also ich glaube, es macht viel mehr Spaß, auf dem Smartphone was zu lernen und dann auf einmal was mitzunehmen, wenn man mal Zeit hat, also einfach nur immer wieder das übliche Scrolling zu machen. Also selbst was lernen. Und jetzt nochmal mit mehr Business-Bezug, jetzt mal der wirkliche Punkt. Jetzt kommt der Punkt. Man sollte sich trauen, wenn man als Personaler in einem Business-Meeting sitzt, zu fragen, was sind eigentlich die 2, 3 Skills, die das Geschäft morgen braucht?
Ja.
Und dann sich zutrauen, die Diskussion zu managen. Weil vielleicht kommen am Anfang ein paar Plattitüden, aber was passiert, wenn ich das einfach in einem von den nächsten Meetings frage? Dann sieht man, was passiert. Es kommt selten das und das und das, sondern meistens kommt nochmal eine Diskussion auf, aber die Frage ist an sich gut. Und die Frage setzt einfach was in Bewegung. Und dann das Zutrauen haben, dass man diesen Prozess, was danach dann kommt, auch als HR in irgendeiner Form abbilden kann. Aber was sind die 2, 3 Skills, die das Geschäft wirklich morgen benötigt?
Kann ich nur unterstreichen, das mal zu fragen, weil das lenkt die Diskussion in Kompetenzen und nicht in irgendwelche anderen Jobprofile oder in, ja, wir brauchen den Jörn, den müssen wir verzehnfachen oder so. Ne? Das höre ich dann immer ganz gerne. Dann, ja, wir brauchen den und den Mitarbeitertyp nochmal, Stefan. Dann denke ich mir, was ein Schwarz, das ist Quatsch, ja, das braucht kein Mensch. Aber zu fragen, hey, welche 2, 3 Skills braucht es in Zukunft, das setzt normalerweise bei den Leuten tatsächlich den Gehirnapparat in Gang. Und das ist etwas, liebe Leute da draußen, liebe ZuhörerInnen, das könnt ihr morgen im nächsten Management-Meeting, jetzt vielleicht nicht out of context, aber das könnt ihr beim nächsten Mal tatsächlich fragen. Oder einfach mal ein bisschen YouTube schauen und jonglieren lernen. Wird natürlich auch gehen. Ja, das hat mich tatsächlich ganz zu Beginn echt beeindruckt, Jörn. Damit habe ich 0,0 gerechnet. Und ich werde das jetzt auch mal probieren, ja, mir das sehr beizubringen.
Gut. Sehr gut.
Ja, und dann gebe ich gerne mal Bescheid. Und wir beide bleiben zum Thema Lernen im Austausch. Danke dir für deine Insights. Danke dir für deine Zeit. Da waren sehr schöne Perspektiven mit dabei, an denen man sich auch orientieren kann. Vielen Dank dafür, Jörn.
Ja, gerne und vielen Dank für die Möglichkeit, Stefan.
Ja, sehr gerne. Ciao, ciao.
Ciao.
Das war eine weitere Episode im Ja klar Podcast. Hat dir diese Episode auch so gut gefallen? Dann freue ich mich über dein Feedback, eine Bewertung und das Teilen mit deiner Community. Die nächste Episode, ja klar, nächste Woche Donnerstag. Bleib dran für spannende Gäste und tiefgehende Insights rund um HR, Kommunikation und Führungsthemen. Auf bald!